NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. In der Egypt-Air-Maschine hat es offenbar gebrannt, bevor sie abgestürzt ist. So viel ist bisher bekannt, mehr nicht. Die Türkei erntet weiter international Kritik, nur die Bundeskanzlerin ist voll des Lobes. Niklas ist heute beerdigt worden, der Jugendliche, der durch Schläger in Bonn lebensgefährlich verletzt worden war. Und Dortmund ist im DFB-Pokalspiel-Fieber. 2 Tage ist der Absturz der Egypt-Air-Maschine über dem Mittelmeer her und gestern wurden Trümmer gefunden. Und heute sind jetzt weitere Einzelheiten bekannt geworden. Im Flugzeug selber hatte sich offenbar Rauch entwickelt. Mutmaßlich hat es gebrannt. Bleibt die Frage, warum? Die ägyptische Regierung glaubt nach wie vor, dass ein Terroranschlag dahinter steckt. Während die französische Regierung weiterhin sagt, Vorsicht, darüber gibt es noch keinerlei Erkenntnisse. Aus Kairo, Carsten Kühntop.
Es war eine Atmosphäre intensiver Gefühle, so der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault, nachdem er sich in Paris mit etwa 100 Angehörigen von Absturzopfern getroffen hatte. Alle Informationen, die derzeit zum Verlust von Egypt Air Flug MS-804 vorlägen, hätten die versammelten Behördenvertreter und er mit den Angehörigen geteilt. Ayrault machte klar, Terror oder Unfall, nach wie vor ist die Absturzursache unbekannt. Ich hatte die Möglichkeit, mehrmals zu sagen, dass alle Hypothesen untersucht werden und dass keine von ihnen bevorzugt wird. Ayrault sprach sich dagegen aus, voreilige Schlüsse über die Absturzursache zu ziehen und nahm die Medien dabei in die Pflicht. Hier und da gehen Informationen um, häufig widersprüchliche Informationen, und allzu häufig werden sie als definitiv dargestellt. Davor möchte ich warnen, denn für die Familien ist dies ganz besonders schmerzhaft. Es ist am besten, die Ermittlungen unter den bestmöglichen Bedingungen und so schnell wie möglich ihren Lauf nehmen zu lassen. Dadurch werden wir die Wahrheit über das, was passiert ist, herausfinden. Zuvor hatte die französische Behörde für die Sicherheit der Zivilluftfahrt, BEA, in Paris mitgeteilt, dass es Rauchalarm in der Kabine gab, bevor der Airbus A320 vom Radarschirm verschwand und abstürzte. Entsprechende Meldungen habe das Kommunikationssystem ACARS abgesetzt. ACARS sendet fortlaufend und automatisch Informationen an den Boden. Damit können unter anderem Wartungsarbeiten vorbereitet werden. Laut der Flugsicherheitsbehörde wurde der Rauch aus dem Toilettenbereich im vorderen Teil der Maschine gemeldet. Außerdem stellten Sensoren Rauch in einem Geräteraum unterhalb des Cockpits fest. Dort sind wichtige Teile der Bordelektronik untergebracht. Bis zum Absturz übermittelte ACARS eine ganze Reihe weiterer Daten. Sie deuten nach Ansicht von Experten auf ein schnell voranschreitendes Versagen des Flugkontrollsystems hin. Die französische Behörde erklärt jedoch, dass die übermittelten Meldungen keine Hinweise darauf geben, was den Rauch an Bord des Flugzeugs verursacht hat. Ein Rückschluss auf die Ursache des Unfalls sei deshalb nach wie vor nicht möglich. Wörtlich sagt ein Sprecher, wir ziehen daraus keine Schlüsse, alles Weitere ist reine Vermutung. In der ägyptischen Hafenstadt Alexandria wurden die ersten Wrackteile und persönlichen Gegenstände von Insassen, die man aus dem Mittelmeer geborgen hatte, an Land gebracht. Medienberichten zufolge wurde mit ihrer Untersuchung begonnen. In einem Gebiet etwa 290 Kilometer nördlich der Stadt geht die internationale Suchaktion weiter. Beteiligt sind Schiffe und Flugzeuge von 7 Nationen. Der Suchradius ist etwa 64 Kilometer groß.
Die türkische Regierung steht im Moment international in der Kritik. Zum Beispiel, weil das Parlament gestern einem Viertel der Abgeordneten die Immunität entzogen hat. Zum Beispiel, weil die Türkei die Menschenrechte der von der EU abgeschobenen Flüchtlinge missachtet. Über humanitäre Hilfe für diese Schutzsuchenden beraten ab Montag in Istanbul rund 50 Staats- und Regierungschefs. Und dafür reist auch Bundeskanzlerin Merkel an. Sie wird auch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan sprechen. Aus Berlin, Charlie Grüneberg.
Nachsicht, Geduld, zuhören. Das scheint die Strategie von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrer anstehenden Reise nach Istanbul und ihrem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Erdogan zu sein.
Ich glaube, dass man trotzdem nur über Gespräche und Vereinbarungen arbeiten kann. Und letztlich ist die Zusammenarbeit auf der Basis der internationalen Gemeinschaft in den Vereinten Nationen immer auch an den Willen der Regierung gebunden. Und deshalb muss man werben und dicke Bretter bohren.
Sagt Merkel in ihrem aktuellen Podcast. Allerdings nicht mit Blick auf den türkischen Präsidenten und seinen erfolgreichen Aufruf an das Parlament in Ankara, die Immunität von 138 Abgeordneten aufzuheben. Merkel äußerte sich vielmehr allgemein über die Schwierigkeiten der Hilfe bei Krisen. Für die türkische Regierung ist sie kurz vor der UN-Konferenz in Istanbul voll des Lobes.
Die Türkei hat gezeigt durch die Aufnahme von 3 Millionen syrischen Flüchtlingen, dass sie nicht nur über humanitäre Hilfe spricht, sondern sie auch leistet.
Kein Wort verliert sie in ihrem Podcast zu den aktuellen Vorwürfen, zu den Repressionen gegen die Opposition oder auch zu Kritik humanitärer Organisationen. Die Türkei würde Gewalt gegen Flüchtlinge anwenden. Auch zu den jüngsten Vorwürfen gegen die Regierung in Ankara gibt es keinen Kommentar der Bundesregierung. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Spiegel lässt die Türkei im Rahmen des Flüchtlingsabkommens mit der EU keine hochqualifizierten Syrer in die EU ausreisen. Stattdessen, so soll es in einem internen EU-Bericht stehen, enthalten die ersten Vorschläge aus der Türkei auffällig viele schwere medizinische Fälle oder Flüchtlinge mit sehr niedriger Bildung. Es gäbe also viel zu besprechen, wenn sich die Kanzlerin am Montag mit Erdogan trifft, wobei der türkische Präsident für viele deutsche Oppositionspolitiker kein geeigneter Gesprächspartner mehr ist. So sagte die linken Außenpolitikerin Sevim Dadelin im Deutschlandradio Kultur.
Die Türkei ist mit großen Schritten unter der Regierung von Präsident Erdogan schon seit langem auf dem Weg in eine islamistische Diktatur, und mit dieser Ermächtigung von gestern ist es ganz klar auch auf dem Weg in eine faschistische Diktatur, in der Islamisten und Ultranationalisten den Ton angeben.
Zumindest von einem autokratischen Herrschaftssystem spricht auch der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Im Norddeutschen Rundfunk ruft Röttgen zwar zu weiteren Gesprächen mit der Türkei auf, fordert aber auch deutliche Worte.
Wir müssen unsere Position klar machen, dass die Europäische Union eine Wertegemeinschaft ist, dass individuelle Freiheiten wie die Pressefreiheit elementar sind, dass Rechtsstaatlichkeit elementar ist und natürlich auch der Schutz des Parlaments als der zentralen demokratischen Institution.
Vor dem Treffen mit Erdogan will sich Merkel morgen Abend mit Vertretern der Zivilgesellschaft treffen. Politiker unterschiedlicher Parteien haben die Kanzlerin aufgerufen, auch mit türkischen Oppositionellen zu sprechen. Bei früheren Besuchen hat Merkel das vermieden.
Vergangene Woche ist Niklas gestorben, der Jugendliche, der eine Woche vorher in Bonn-Bad Godesberg auf der Straße angegriffen und schwer verletzt worden war. Der Fall hatte Aufsehen erregt, weil es so gar nicht nachvollziehbar scheint, warum der 17-Jährige zum Opfer der Schläger wurde. Und weil Rechtsextreme sofort versucht hatten, aus dem Fall politisches Kapital zu schlagen. Heute ist Niklas beigesetzt worden. Aus Bonn, Jochen Hilgers.
Mitten am sonnigen Samstag wirkte die Innenstadt von Bad Godesberg für Stunden wie gelähmt. Schon lange vor Beginn des Gottesdienstes kamen die ersten Trauergäste zur St. Marienkirche. Darunter nicht nur Freunde und Angehörige von Niklas, sondern auch auffallend viele ältere Bad Godesberger. Dem Trauergottesdienst in der St. Marienkirche folgten später 700 Menschen. Knapp 200, die keinen Platz mehr in der Kirche gefunden hatten, versammelten sich auf dem Vorplatz, wo Lautsprecher aufgestellt waren. Viele hatten Tränen in den Augen, hielten sich an den Händen oder nahmen sich in den Arm.
Natürlich tiefe Trauer, Erschütterung, Fassungslosigkeit, dass so eine Tat auch hier bei uns in Bad Godesberg passieren kann.
Wir waren ja eben noch an dem Tatort. Und meine Freundin musste schon die Tränen zurückhalten. Also ganz schlimm, was hier vorgefallen ist.
Es könnte jeden Jugendlichen betreffen in der heutigen Zeit. Und deswegen finde ich das schon entsetzlich.
Der Godesberger Dechant Wolfgang Picken sagte in seiner Predigt, die Gewalttat habe das ganze Land zutiefst erschüttert. Niklas sei ein höflicher, liebenswerter junger Mann mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn gewesen.
Jede Form von Pauschalisierung und Diskriminierung war ihm zuwider. Allein der Respekt vor ihm verlangt es, dass wir bei der notwendigen Suche nach Ursachen jede Vereinfachung und jede Instrumentalisierung vermeiden.
Picken richtete damit deutliche Worte an rechtsgerichtete Gruppen, die in den vergangenen Tagen versucht hatten, die Gewalttat für eigene Zwecke zu nutzen. Picken stellte die Frage, warum es gerade auch im Stadtteil Bad Godesberg immer wieder zu brutaler Gewaltausübung komme. Beantworten konnte er es nicht. Dafür richtete er einen Appell an die Trauergemeinde.
Wenn wir stattdessen mit Aggression und fehlendem Gerechtigkeitssinn reagieren, werden wir nur neues Unrecht und nur neue Gewalt provozieren. Unsere zerklüftete Gesellschaft wird dann immer weiter auseinanderdriften und zerreißen. Es liegt an uns, das zu verhindern.
Wir schulden Niklas das Versprechen, alles daran zu setzen, dass Ähnliches nicht wieder geschehe, sagte Picken in seiner Predigt.
Es ist das große Anliegen nicht zuletzt der Familie von Niklas, dass sein Tod den Impuls dafür setzt, dass wir junge Menschen nicht alleine lassen, dass wir der Gewalt entgegenwirken und ein gutes Zusammenleben aller Menschen und Kulturen in Bad Godesberg fördern.
Am Mittag begleiteten viele hundert Menschen Niklas auf seinem letzten Weg zum nahegelegenen Burgfriedhof in Bad Godesberg.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Für die Griechen soll das tägliche Leben wieder teurer werden. Sie müssen neue Steuern zahlen und mehr Abgaben. Das ist Teil des Sparpaketes, über das die Abgeordneten im Parlament seit heute debattieren. Bis morgen Abend sollen sie darüber entscheiden und die geplanten Einsparungen sind wie so oft die Voraussetzung dafür, dass Griechenland neue Finanzspritzen bekommt. Aus Athen, Wolfgang Landmesser.
Die Liste der geplanten Steuererhöhungen ist lang. Die Steuer auf Benzin und Diesel wird angehoben, auf Tabakprodukte und E-Zigaretten. Es soll eine neue Gebühr für Pay-TV-Abos geben. Das Telefonieren wird teurer, Festnetz und mobil. Und die Mehrwertsteuer steigt von 23% auf 24%. Im Wirtschaftsausschuss des griechischen Parlaments ging es diese Woche schon hoch her. Einen Steuer-Tsunami nennt die Pläne Christos Staikouras, wirtschaftspolitischer Sprecher der konservativen Nea Demokratia. Neue Steuern, Zusatzsteuern, Steuern überall. Copyright und Umsetzung liegen bei der Syriza-Regierung. Nur die Luft, die wir atmen, haben sie nicht besteuert. Noch nicht. Abgeordnete der linken Syriza wie Kostas Bartinos hielten dagegen. Was die Regierung jetzt zur Abstimmung vorgelegt habe, sei überhaupt nicht neu. Es handelt sich nicht um ein neues Sparprogramm, wie die Opposition den Bürgern weismachen will. Es geht um ein Programm im Volumen von 1% der Wirtschaftsleistung, das im vergangenen August von fast allen Parteien gebilligt worden ist. Rund 1,8 Milliarden Euro Mehreinnahmen für die Staatskasse sollen die Steuer- und Abgabenerhöhungen bringen und damit ein Drittel der mit den internationalen Geldgebern vereinbarten Entlastungen für den Staatshaushalt. Kritiker zweifeln daran, dass die Steuererhöhungen auch wirklich Mehreinnahmen zur Folge haben. Im Gegenteil, meint Christos Katsoulis, Büroleiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Athen.
Das wird kaum dazu führen, dass der griechische Staat mehr Einnahmen hat. Das wird dazu führen, dass wir mehr Steuerhinterziehung haben, dass wir mehr Steuervermeidung haben. Und es wird dazu führen, dass die Wirtschaft noch stärker einbricht. Insofern halte ich das prinzipiell für die falsche Strategie, die hier aber die griechische Regierung gemeinsam mit den Gläubigern durchführt. Es ist ja nicht so, dass das allein auf dem Mist der Syriza-Regierung gewachsen ist, sondern das ist entstanden auch in der Diskussion mit dem Quartett der Gläubiger.
Wüste Debatten gab es im Parlament auch über den neuen griechischen Privatisierungsfonds. Der Fonds werde in griechischer Hand bleiben, wehrte sich Finanzminister Evklidis Tsakalotos gegen hartnäckige Zwischenrufer. Die Geldgeber erwarten, dass der Fonds unabhängiger von der griechischen Regierung agiert und wollen mehr Kontrolle darüber bekommen. Im Gegenzug für die Beschlüsse hofft die Regierung von Ministerpräsident Tsipras auf die Freigabe von weiteren Rettungsmilliarden und auf eine Senkung der griechischen Schuldenlast. Die entscheidende Sitzung der Euro-Finanzminister ist am kommenden Dienstag.
Breaking the Silence, das Schweigen brechen, so heißt eine Organisation von ehemaligen Angehörigen der israelischen Armee. Ihr Anliegen? Sie machen öffentlich, wie die Streitkräfte in den besetzten Gebieten gegen Palästinenser vorgehen. Und das ist, wenn man den vielen Augenzeugenberichten der Soldaten glaubt, oft willkürlich, brutal und verletzt die Menschenrechte. Jetzt steht die Organisation vor Gericht. Aus Tel Aviv, Thorsten Teichmann.
Es stehe alles auf dem Spiel, sagt Yehuda Shaul von der Nichtregierungsorganisation Breaking the Silence. Der Generalstaatsanwalt in Israel verlangt vor Gericht, dass die Organisation Namen von Soldaten nennt, die über ihre Einsätze auf palästinensischem Gebiet gesprochen haben.
Implications are very simple. If we have to hand in.
Die Folgen sind klar. Wenn wir unser Rohmaterial abliefern müssen und unsere Quellen offenlegen, dann ist das Ende von Breaking the Silence. So bringt man die Stimmen der Soldaten zum Schweigen. Soldaten, die aus den besetzten palästinensischen Gebieten zurückkehren und uns erklären, was wir von ihnen verlangt haben. Breaking the Silence, das sind ehemalige Soldaten und Reservisten. Sie kritisieren Missstände in der Armee und lehnen die Besatzung und Kontrolle des palästinensischen Gebiets durch Israel ab. Für ihre Arbeit werden sie in Israel heftig attackiert. Selbst der scheidende Verteidigungsminister Yalon nannte sie einmal Verräter. Vor Gericht geht es jetzt um Aussagen von Soldaten über mögliche Kriegsverbrechen der israelischen Armee während des Gazakrieges 2014. Diese Aussagen hat die Nichtregierungsorganisation aufgezeichnet, anonymisiert und veröffentlicht. So eine Veröffentlichung ist immer mit der israelischen Militärzensur abgestimmt. In einigen Fällen hat die Militärpolizei anschließend Ermittlungen aufgenommen.
We get a letter from the military police.
Wir bekamen einen Brief der Militärpolizei mit Fragen zu bestimmten Fällen. Es ging um Interviews und Namen. Die geben wir nicht raus. Wir berufen uns wie Journalisten auf Quellenschutz, wie in der Vergangenheit auch. Aber wir haben ihnen zusätzliches Material gegeben, das aber nicht unsere Quellen offenlegt. Das heißt, wir haben bei den Ermittlungen kooperiert. Das reicht dieses Mal offenbar nicht mehr aus. Und Tageszeitungen wie Maariv und Haaretz vermuten Israels Politik dahinter, die Regierung von Ministerpräsident Netanyahu. Seit Monaten werden vor allem linke politische Aktivisten attackiert. Das Fernsehen präsentiert angebliche Enthüllungen über deren Arbeit, die so nicht haltbar sind. Rechtsradikale Gruppen verleumden sie als Spione in Internetvideos und Justizministerin Shaked hat ein Transparenzgesetz eingebracht, mit Auflagen für Gruppen, die auch öffentliche Gelder aus dem Ausland bekommen. Ronit Haid vom New Israel Fund spricht von einem Trend. Der Versuch, Organisationen zu markieren, die eine andere politische Auffassung haben, eine, die für die Regierung unbequem ist, stellt eine Bedrohung für den demokratischen Charakter des Staates Israel dar. Was wir in den letzten Jahren und jetzt auch in der Gesetzgebung erleben, ist der Versuch, Organisationen politisch zu brandmarken, deren Ansichten sich von den Ansichten der Regierung unterscheiden. Und genau in dieser aufgeheizten Stimmung sei es wichtig, Quellen zu schützen, sagt Yehuda Shaul von Breaking the Silence. Es sei wichtig für die israelische Gesellschaft, dass Soldaten sprechen können, ohne Angst vor Repressalien.
In Interlaken in der Schweiz ist ein ICE-Zug aus Deutschland mit einem Reisebus aus Österreich zusammengestoßen. Das war gestern Abend und soweit bis jetzt bekannt ist, hat es keine Todesopfer gegeben. Die Einzelheiten kennt Hans-Jürgen Maurus.
Der Bus aus Österreich hatte den Bahnübergang in Interlaken mit Warnleuchten und Schranken fast überquert, als er von dem aus Bern heranrauschenden deutschen ICE am Heck erfasst und aufgerissen wurde. 17 Personen wurden verletzt. Die Reisenden mussten ins Spital gebracht werden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Kantonspolizei gestern Abend kurz vor 20 Uhr in der Nähe der Bourivage-Brücke in Interlaken. Der ICE rammte den Reisebus, dessen rechte hintere Seite samt Motor stark beschädigt wurde. Eine Seite des ICE wurde vorne eingedrückt. Die Unfallursache ist bisher unbekannt. Doch war der Bahnübergang mit Schranke und Warnleuchten gesichert. Auf Fotos ist zu erkennen, dass beide funktionierten. Da der Bus die Gleise fast überquert hatte, als er vom ICE erfasst wurde, ist menschliches Versagen eine Option. Der Zugverkehr zwischen Interlaken und Spiez wurde sofort gesperrt. Schweizer Hilfskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Feuerwehr richtete an der naheliegenden Aare eine Ölsperre ein, da beim Unfall Flüssigkeit ausgelaufen war. Glück im Unglück hatten die Passagiere insofern, als in Interlaken die Züge mit relativ geringer Geschwindigkeit unterwegs sind. Die Aufräumarbeiten dauern noch an. Die Berner Kantonspolizei ermittelt.
Morgen gehen in Cannes die diesjährigen internationalen Filmfestspiele zu Ende. Liebling des Publikums und der Kritiker ist in diesem Jahr eine deutsche Komödie, Toni Erdmann von Maren Ade. Darüber ist schon viel gesagt worden. Welche Filme aber sonst noch herausragen und welche eher enttäuschen, das fasst Julia Jakob für uns zusammen.
Der dänische Regisseur Nicholas Winding Refn hat für eine Überraschung gesorgt, eine positive. Sein Film The Neon Demon bietet ein optisches Feuerwerk und ist damit einer der wenigen Beiträge in diesem Jahr, die daran erinnern, was Kino so besonders macht, seine Bilder. Winding Refn spielt in nahezu fotografischer Ästhetik die Geschichte von der sich verschlingenden Modelwelt durch.
Wer will Trockenobst, wenn man Frischfleisch haben kann?
Die Mehrheit, ganz besonders die großen Namen, enttäuschte allerdings. Pedro Almodóvar hat mit seinem konventionell erzählten Melodram Julieta ordentliche Arbeit abgeliefert, mehr dann aber auch nicht. Gleiches gilt für die Dardenne-Brüder und ihrem Film La Fille Inconnue sowie für den Independent-Regisseur Jim Jarmusch.
I knock off work, have a beer at the bar. I look down at the glass and feel glad.
Sein unaufgeregter Film um den Busfahrer Patterson, der Gedichte schreibt, bietet wenig Ecken und Kanten, wird aber sein Publikum finden. An Olivier Assayas und seinem Wettbewerbsfilm Personal Shopper scheiden sich die Geister. Für die einen ein Meisterwerk, für die anderen eine dringend zu überarbeitende Story.
Mein Bruder starb hier, mein Zwillingsbruder. Herzinfarkt. Wir haben abgemacht, wenn einer als Erster stirbt, gibt er dem anderen ein Zeichen.
Auch Regisseur Xavier Dolan muss sich mit dieser Kritikerspannbreite auseinandersetzen. Seinem Film La Fin du Monde nach einem Theaterstück von Jean-Luc Lagarce ist einigen wohl zu wenig Eigenanteil. Denn Lagarce gehört in Frankreich zu den meistgespielten Theaterautoren. Sein Werk ist also nichts Unbekanntes. Und Dolan kann sich auf die Dialoge verlassen. Marion Cotillard, Léa Seydoux und Vincent Cassel finden für das Kammerspiel einen tollen Tonfall. Das zieht sich insgesamt durch das Festival. Alle Schauspieler liefern Glanzleistungen ab. Dass die Inszenierungen mehrheitlich konventionell bis langweilig sind, schmälert ihre Arbeit nicht. Meist haben die kleinen Filme mit weniger bekannten Namen für gutes Kino und gut fokussierte Storys gesorgt. Eindringlich erzählt mit großer Themenbandbreite, von rumänischer Revolution bis hin zu amerikanischer Verwahrlosung. Die Vielfalt bei den Genres hielt sich dagegen in Grenzen. Von 21 Wettbewerbsbeiträgen drehen sich rund 18 um Liebe und Familie, waren Dramen. Das ermüdet auch die Jury.
Bist du eigentlich ein bisschen glücklich hier?
Was meinst du mit Glück? Glück ist ein sehr starkes Wort.
Ich meine, ob du mal so ein bisschen zum Leben kommst auch.
Erfrischend und überraschend anders, sogar für Nicht-Deutschsprachige verständlich, hat sich Maren Ade mit ihrer Komödie Toni Erdmann präsentiert. Witzig und gleichzeitig tiefsinnig. Damit wird sie hier an der Croisette als ganz großer Favorit gehandelt.
Ja, und damit kommen wir zum Fußball. Sie hören das schon im Hintergrund, meine Damen und Herren, weil wir den Regler schon aufhaben. Heute Abend steht das DFB-Pokalfinale an. Bayern München trifft Borussia Dortmund. Ich bin schon ganz aufgeregt. Und DFB-Fans, die es sich leisten können, die sind sicher heute in Berlin. Aber auch in Dortmund können sie ihrer Mannschaft zur Seite stehen. Da gibt es ganz viele Gelegenheiten. Michael Westerhoff ist für uns zu Ort. Was gibt es für die Fans? Wo können die gucken?
Zum Beispiel hier, wo ich gerade stehe und wo ganz laut You'll Never Walk Alone gesungen wird, auf dem Dortmunder Friedensplatz. Alle Fans halten hier ihre Schals in die Höhe und singen. Und das tun sie schon seit dem Nachmittag. Seitdem geht es hier schon los.
Ja, da...
Verschiedenen anderen Plätzen werden auch stehen auch Leinen.
Wir haben, glaube ich, gerade ein bisschen Probleme mit der Leitung. Vielleicht sind das auch die Fans, die irgendwie auf den Ü-Wagen einströmen. Sie können mich weiterhören, Michael? Hallo?
Ja, Entschuldigung, irgendwie. Ja, ich höre Sie auf jeden Fall und kann einfach nochmal erzählen, was hier los ist. Es ist nämlich schon riesig Stimmung auf den Plätzen in Dortmund. 20.000 sind mindestens hier in der Innenstadt, 20.000 in Gelb-Schwarz und eine einzige, ja, die war keine Gelb-Schwarze.
Ich bin eigentlich blau-weiß, ich komme aus Gelsenkirchen, aber der Pott muss im Pott kommen, also halte ich heute natürlich zu den Schwarz-Gelben. Dortmund holt den Pokal in Berlin, Leute. Glück auf!
Das heißt, 20.000 Dortmunder und eine Schalkerin fiebern hier in der Innenstadt mit, dass Borussia den Pokal gewinnt.
Na, die traut sich ja was, die Frau. Wo so viele Menschen zusammenkommen, da kann es ja auch eine Menge Probleme geben. Wie sieht es denn mit der Sicherheit aus?
Ja, da hat man ganz besonders drauf geachtet in diesem Jahr. Man kann das vielleicht mal vergleichen mit dem Meisterschaftsjahr 2012. Da waren nur halb so viele Sicherheitskräfte und Polizisten im Einsatz wie heute. Das liegt zum einen an der Terrorgefahr, zum anderen natürlich auch am Love Parade-Unglück. Also ganz, ganz viele private Sicherheitsleute, 1.000 sollen es sein, plus mindestens noch mal genauso viele Polizisten hier in der Stadt.
Lassen Sie uns kurz noch drauf gucken, wenn die Borussen den Pokal holen sollten. Wie geht es denn weiter in Dortmund heute Nacht?
dann wird heute Nacht ganz, 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 ganz lange gefeiert. Bei den letzten Malen war das jedenfalls so bis 5, 6 Uhr morgens. Dann legen es die Fans kurz mal ein paar Stündchen aufs Ohr. Denn dann gibt es ja morgen Nachmittag ein Autokorso mit der Mannschaft. Morgen 15.09 Uhr geht es los. Dann will sich die Mannschaft, der Trainer und der Pokal soll da präsentiert werden. Das heißt, morgen geht die Feier dann auf jeden Fall weiter, wenn Borussia gewinnt.
Und was ist Ihr persönlicher Tipp?
Ich bin nicht ganz so optimistisch wie die meisten Fans hier. Naja, sage ich auch mal, nach 2 Niederlagen im Pokal ist Borussia jetzt eigentlich im 3. Endspiel mal wieder dran und gewinnt knapp 2-1.
Michael Westerhoff in Dortmund vor dem Pokalfinale. Vielen Dank. Und wir sprechen noch weiter über das Pokalfinale Bayern gegen Dortmund mit Alexander Lorenz jetzt aus der Sportredaktion. Wie sind denn die Chancen verteilt? Kann der BVB wieder mal den Titel holen? Ist ja schon 4 Jahre her.
Ja, grundsätzlich ja. Die Dortmunder mit einer bärenstarken Saison, denen müsste vor Selbstbewusstsein eigentlich das Trikot oben im Brustbereich ganz schön eng sitzen. Aber jetzt ausgerechnet vorm Pokalfinale ist der BVB in so eine kleine Formkrise geschlittert. Die letzten beiden Bundesligaspiele nicht gewonnen. Plus die Tatsache, dass Schwarz-Gelb eben seit dem Pokalfinale 2012, Sie haben es angesprochen, nichts mehr in Endspielen gerissen hat. Deshalb gebe ich persönlich den Bayern ein paar Prozent beim Favoritenstatus mehr. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat aber trotzdem, und das ist für ihn überraschend, ein gutes Gefühl.
Ich bin ja nicht dafür bekannt, dass ich jetzt der größte Optimist auf diesem Planeten bin. Aber ich habe das Gefühl, dass wir dran sind. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass wir jetzt nicht gegen Barfuß Kairo spielen, sondern schon gegen Bayern München. Ne? Und insofern kann es auch mal andersrum laufen. Aber ich glaube, wir sind dran.
Ja, das finden viele BVB-Fans garantiert auch. Die Spieler genauso, vor allem die, die lange dabei sind und lange auf den Titel warten, wie Mats Hummels. Für ihn ist es heute das letzte Spiel als Borusse. Er wechselt ja ausgerechnet zu den Bayern.
Ja, aber bei den Bayern sagt auch jemand, Servus, Trainer Pep Guardiola geht zu Manchester City. Könnte sich das auswirken, dass das sein letztes Spiel sein wird?
Da gehe ich von aus, ganz bestimmt sogar. Guardiola will sich auf jeden Fall mit dem Double verabschieden. Er muss es vielleicht sogar, also den Pokal zur Meisterschale dazu packen, weil sonst wäre die Bilanz seiner letzten Saison schon so ein bisschen dünne. Deswegen schätze ich, dass die Bayern heute Abend mit so einer kleinen Extraportion Mia San Mir auflaufen. Auch wenn Bayern-Stürmer Thomas Müller sagt, Abschiedsgeschenke, nee, die machen wir nicht.
Ja, es wäre eine schöne Sache und Pep hat das sicherlich auch verdient bei der Arbeit, die er hier geleistet hat. Aber wir spielen nicht, um Pep Guardiola einen Abschied zu bereiten, sondern wir spielen, weil wir heiß drauf sind, Borussia Dortmund in die Schranken zu weisen. Und dafür investieren wir jeden Meter und unsere Leidenschaft.
Also, Thomas Müller ist heiß, Fußball-Deutschland ist heiß, Dortmund ist heiß, wie wir gerade auch gehört haben. Es kann also losgehen, gute Stunde noch.
Jetzt reden wir die ganze Zeit über das Pokalfinale der Männer, ist ja auch spannend, aber es gab ja auch schon das der Frauen heute. Mhm. Der VfL Wolfsburg hat es gewonnen mit 2-1 gegen den Außenseiter SC Sand. Klingt knapp, aber war es das auch?
Ja, Wolfsburg hat ordentlich Mühe gehabt. Ging zwar gut los, keine 10 Minuten, da stand es 1-0. Aber dann haben sie nicht nachgelegt. Stattdessen die Spielerinnen vom Oberrhein aus Sand mit dem Ausgleich nach einer knappen halben Stunde. Dann hat es lange gedauert. Erst 10 Minuten vor Schluss die Wolfsburgerinnen mit dem 2-1. Jeanette Jacapfi, sie hat beide Tore für den VfL gemacht.
Ich freue mich einfach für uns und ich natürlich auch für 2 Tore, ich will nicht lügen. Aber das ist für mich umso schöner, dass wir den Pokal jetzt geholt haben. Wieder.
Genau, wieder. Wolfsburg hat den Titel nämlich verteidigt. Insgesamt der 3. Pokalsieg in der Vereinsgeschichte des VfL.
Nur ist ja nicht so, dass heute nur Fußball gespielt wird. Was war denn im Sport sonst noch wichtig an diesem Samstag?
Zum Beispiel Tennis. Alexander Zverev, deutsche Nachwuchshoffnung aus Hamburg, hat heute sein erstes Finale bei den Profis gespielt, beim Turnier in Nizza. Leider verloren gegen den topgesetzten Österreicher Dominic Thiem in 3 Sätzen. Trotzdem aber eine super Generalprobe für die French Open, die morgen in Paris losgehen. Das 2. Grand Slam Turnier. Zverev muss dann noch nicht ran, dafür aber 4 andere Deutsche, unter anderem Sabine Lisicki. Und im Handball ging es bei den Frauen heute auch um den Pokal. Auch da stand Borussia Dortmund im Finale. Der BVB hat nämlich auch eine Handballabteilung, was gar nicht so viele wissen. Allerdings haben die Dortmunderinnen knapp verloren mit 28-29 gegen den HC Leipzig. Leipzig jetzt zum 7. Mal Pokalsieger.
Alexander Lorenz war das mit dem Sport an diesem sonnigen Samstag. Vielen Dank. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.